Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, wir sprechen heute über den Bolero, ein Wort, das ich sehr lange mit einem Kleidungsstück assoziiert habe, mit so einem kurzen Jäckchen.
Wie würde der Papageno drauf sagen, du bist ja auch ein Mädchen.
Das können auch Burschen tragen, oder? Ja. Das ist doch, die Toreros haben so ein kleines Jäckchen. Genau, haben. Ja. Heißt auch Bolero. Wir wollen über einen Bolero sprechen, der nicht zum Anziehen ist, sondern
über
zum Hören.
Über den Bolero wollen wir sprechen.
Der, ich glaube, nicht irgendeiner, der Bolero.
Wissen schon alle mittlerweile, dass es diesen Bolero von Maurice Ravel gibt, oder? Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile das eins der populärsten Stücke, der sogenannten Klassik.
Ich würde sagen, wenn man es hört, dann kennt man es wahrscheinlich. Mhm. Nur das Wort Bolero und jetzt der nicht. Komponist alleine lässt vielleicht noch nicht bei allen das Glöckchen klingeln. Aber damit wir wissen, worüber wir hier heute sprechen, und so viel kann ich schon einmal vorausschicken, manchen Meinungen zufolge ist das eines der erotischsten Musikstücke überhaupt. Ja, damit wir wissen, wovon hier die Rede ist, hören wir doch einfach einmal rein. Ja. Ja, sehr rhythmisch.
Ja.
Dieses Trommelmotiv, mit dem dieses Stück anfängt, das geht dann auch einfach so weiter, oder?
Das kann man so sagen. Also dieser Rhythmus. Ja. Das, genau das ist es.
Ja.
Und das, diese zwei Takte quasi, kommen ununterbrochen von Anfang bis zum Schluss wieder. Wiederholen sich, da ändert sich überhaupt nichts. Also es ändert sich viel, aber an dem Rhythmus und an der Tatsache, dass das wirklich in jedem Takt da ist, dieser Komposition, daran ändert sich nichts.
Die Trommel hat hier einen großen Auftritt und dann spielt sie einfach immer das Gleiche.
Ja, und das ist auch das einzige Stück, glaube ich, des großen symphonischen Repertoires, bei dem der Trommler immer Sonderapplaus kriegt.
Ah, tatsächlich. Mehr, ist das so die Königsdisziplin? Als Trommler möchte man einmal gespielt haben,
ja,
also und einmal diesen Applaus kassieren.
Ja, ein Schlagzeuger, der das nicht gespielt hat an der ersten Trommel, der ist es nicht. Also das muss wirklich sein. Wenn ein Schlagwerker in einem Symphonieorchester wartet auf den Moment, bis er da drankommt.
Einmal nicht. Ravels Bolero zu spielen. 169 Mal muss er dieses Motiv wiederholen.
Ja.
Also da muss im Kopf irgendwie mitzählen oder weiß nicht, wie er das macht.
Also wo das aus ist, kriegt jeder mit. Das ist, okay. Das werden wir dann hören.
Da hören
also,
wir noch rein. Es geht dann auch 15 bis 18 Minuten so weiter, habe ich gelesen. Und vielleicht auf diese Länge können wir auch noch zu sprechen kommen.
Ja.
Aber bevor wir da jetzt uns in die Details stürzen, was muss man über dieses Stück wissen? Was sind die Hard Facts?
Naja, es ist eines der populärsten Stücke des symphonischen Repertoires. War es schon, bevor es eine Filmmusik, eine berühmte geworden ist, aber darauf werden wir sicher noch zu sprechen kommen.
Oh ja.
Und es ist das mit Abstand erfolgreichste Stück des französischen Komponisten Maurice Ravel, basierend auf einem spanischen Tanz, den Ravel deshalb auch übernommen hat, weil er zur Hälfte spanisch oder eigentlich baskisch gewesen ist. Seine Mutter war Baskin und er hatte sein Lebtag eine ganz innige Beziehung zur baskischen Kultur und auch zur spanischen Kultur. Und daher ist die Tatsache, dass viele seiner Stücke spanische Wurzeln haben. Es gibt auch ein Stück, das heißt Rhapsodie Espagnol. Es gibt ein Stück, das heißt L'Heure Espagnol. Das ist eine Oper von ihm. Und der Bolero ist noch eine von den vielen Verbeugungen, die Ravel vor der spanischen Kultur gemacht hat. Aber abgesehen davon, Bolero ist als Ballettmusik komponiert worden. Und zwar war das eine Ersatzvorname, denn die Ida Rubinstein, die eine der berühmtesten Tänzerinnen ihrer Zeit gewesen ist, über die gäbe es viel zu erzählen, die hat auch schon Claude Debussy, also den anderen großen Impressionisten aus Frankreich, inspiriert zu neuen Kompositionen. Und Ida Rubinstein, eine der russischstämmigen Tänzerinnen, die Serge Diaghilev, der legendäre Impresario der sogenannten Ballet Russe, also des russischen Balletts, das im Westen, zuerst in Monte Carlo und dann auch in Paris, residiert hat. Und er hat eine Menge von russischen Tänzern mitgenommen. Den berühmtesten kennt man, das ist Václav Nijinsky, über den gibt es sogar Filme. Der hat auch etliche bedeutende Ballettkomponisten inspiriert, allen voran Igor Strawinsky. Und die Ida Rubinstein war auch eine von dieser Partie. Und die Ida Rubinstein, muss man sich vorstellen, eine sehr schlanke, androgyne, großgewachsene Tänzerin, die auch in erotischer Hinsicht, wenn wir schon dabei sind, sehr viele
Skandelchen erzeugt hat,
so kann man es ruhig sagen, ja, und die, also die Fantasie von Männern und Frauen, glaube ich, also gleichermaßen sehr beflügelt hat. Und die hat sich gewünscht von Ravel eine Orchestrierung spanischer Musik, und zwar unter dem Titel Iberia, von einem spanischen Komponisten, Isaac Albeniz, und wollte eine Choreografie dazu machen. Und im Arbeiten daran ist man draufgekommen, dass dieses Stück von Albeniz bereits orchestriert worden war von einem anderen Komponisten. Und jetzt waren dann Tantiemen-Schwierigkeiten, also rechtliche Schwierigkeiten. Jetzt musste man eine Ersatzvorname relativ schnell haben. Und Ravel war ja kein schneller Arbeiter. Und hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich mache etwas, was ganz einfach ist. Und hat sich einfallen lassen, diesen Bolero. Und der Trick, du hast schon gesagt, dieser Rhythmus, den wir da gehört haben in der Trommel, der zieht sich durch das ganze Stück. Okay. Und auch die Melodie, oder sagen wir die Melodien, die Ravel verwendet, ziehen sich auch durch das ganze Stück. Werden nämlich ununterbrochen wiederholt. Es gibt also zwei sehr ähnliche Melodien. Da kommt erst die erste Melodie, die kommt dann noch einmal. Dann kommt die zweite Melodie, die kommt auch noch einmal. Und in dieser Abfolge, also 1, 1, 2, 2, wird das ununterbrochen wiederholt. Immer über demselben Rhythmus und auch immer über derselben Harmonie. Wenn wir den Anfang hören, unter diesem Rhythmus liegt ein Bum, Bim, Bam, Bam. Und das bleibt auch während des gesamten Stücks immer gleich.
Also ein kleines Wunderwerk der Wiederholung, das Ravel da geschaffen hat, eigentlich aus einer Not heraus. Mhm. Er sollte war dieses Ballett auch als spanisches Ballett gedacht? Also war das bewusst, man wollte so diese spanischen Assoziationen
in der Bach rufen? Sie wollte spanisches Flair. Sie als einzige Solistin zwischen 20 Männern.
Ja, ich habe ein bisschen was gelesen über diese Uraufführung. Also wir sind hier in den 1920er Jahren und die Ida Rubinstein, also diese Ikone des lasziven Tanzes, kann man vielleicht so sagen. Hat da als einzige Frau inmitten von 20 Männern getanzt und das Publikum war ziemlich geschockt.
Ja, das war bei ihr aber eigentlich systemimmanent. Sie hat immer wieder Produktionen gemacht, auch zum Teil, wo sie halb nackt auf der Bühne war und so. Also sie war immer für Skandale gut. Und ich glaube aber, das Publikum war ein bisschen so, wenn wir schon bei den Produktionen der Ballet Russe sind, ein bisschen so wie Le Sacre du Printemps, das Frühlingsopfer von Igor Strawinsky 1913, einer der größten Uraufführungsskandale der gesamten Theatergeschichte. Auch da war es eigentlich die Choreografie von Nijinsky, wo die Leute wirklich geschockt waren und dann gleichzeitig auch die irre, grell dissonante Musik von Strawinsky, die aber dann ein Eigenleben geführt hat, sofort als Konzertstück, und da hat man die Dissonanzen hingenommen, weil das auch rhythmisch ein wahnsinnig pulsierendes Stück ist und das hat funktioniert. Und der Bolero, natürlich auch ein Schock, denn dass ich jetzt zur Uraufführung gehe und ein Stück höre, das ununterbrochen das Gleiche ist. Der einzige Unterschied ist von Variation zu Variation oder von Wiederholung zu Wiederholung, dass es jedes Mal anders orchestriert ist. Also jedes Mal spielt ein anderes Instrument oder andere Instrumente diese Melodie. Und es wird immer lauter. Es ist ein komponiertes Crescendo vom äußersten Pianissimo, haben wir gehört am Anfang, bis zum äußersten Fortissimo am Schluss, wo das ganze Gebäude dann mit einem Trick, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, zusammenstürzt. Aber das ist, der Witz ist, es wird immer lauter und entfaltet eine ungeheure Sogwirkung bei jeder Aufführung. Da brauche ich gar keine Bühne dazu, weil einfach, das hat etwas, wie soll man sagen, etwas Halluzinatorisches. Das ununterbrochen dasselbe immer lauter über mich hereinbricht. Das ist ungeheuer raffiniert orchestriert, weil es ist keine Wiederholung gleich wie die vorhergehende oder wie irgendeine, die schon waren. Es ist immer ein bisschen anders, aber nur klanglich. Harmonie und Rhythmus und Melodie bleiben im Wesentlichen immer gleich.
Bei dieser besagten Uraufführung wird erzählt oder wurde überliefert, dass eine Zuschauerin gerufen haben soll, Hilfe, ein Verrückter, bezogen auf Ravel, den Komponisten. Und der soll dann erwidert haben, die hat es kapiert.
Sie ist die Einzige, die es verstanden hat.
Aber ist es denn so verrückt? Ist das, oder für damalige Verhältnisse, ist es sowas Verrücktes zu sagen, ich habe da eine Melodie, die ich immer wieder wiederhole und sie wird immer lauter und dann kommt immer wieder ein neues Instrument. Also wenn du mir das so erzählst, dann klingt das ja sehr, sehr eingängig und sehr simpel.
Na, sagen wir, es ist ein logisches, sehr simples Konstruktionsprinzip, das, sagen wir, eine ganz logische Zeichnung, die sehr fantasievoll ausgemalt worden ist. Mhm. So kann man es mit einem Kinderbuch vergleichen, ist sehr simpel. Aber es ist natürlich ein Fallbeil für die gesamte Entwicklung der abendländischen Musikgeschichte, die sich entwickelt hat, eigentlich in Richtung eines Dialogs, wenn man so will. Die Wiener Klassik besteht im Wesentlichen aus einer klugen Auseinandersetzung, einer Diskussion eines oder mehrerer Themen und da entwickelt sich etwas, eine philosophisch tiefgehende Auseinandersetzung mit einer Materie und man errichtet in diesem Dialog ein geistiges Gebäude.
Du meinst, da ist eine Melodie, die sagt was, eine andere Melodie antwortet was
Zum
drauf.
Beispiel. Genau. Das wäre das klassische Sonatenprinzip. Ja. Nicht? Und so hat sich eigentlich die europäische Musikgeschichte entwickelt, seit der Wiener Klassik auf jeden Fall. Im Barock ist es noch ein bisschen anders, aber das führt jetzt zu weit. Aber im Wesentlichen von Haydn, Mozart beginnend, entwickelt sich doch die sogenannte klassische Musik in dieser Auseinandersetzung, in dieser Diskussionskultur. Sagen wir mal so. Und das, was ich mache, dass ich sage, ich wiederhole ununterbrochen dasselbe, ist wirklich wie eine Hinrichtung all dieser 100, 200 Jahre gewachsenen musikalischen Kultur. Insofern sagt diese Frau zu Recht, der ist vollkommen verrückt. Na, der ist überhaupt nicht verrückt, der weiß natürlich genau, was er tut. Und das Interessante, wir haben Claude Debussy, also Debussy und Ravel, das sind die beiden großen Impressionisten. Mhm. Könnte man jetzt lang diskutieren, was ist impressionistische Musik, aber sie sind halt so katalogisiert, man weiß.
Sind Zeitgenossen.
Debussy ist ein bisschen früher gestorben. Aber wenn man sagt, die Impressionisten, dann meint man Debussy und Ravel und da gibt es dann noch Kleinmeister rundherum, aber im Wesentlichen sind das die beiden. Und Debussy, schon aus politischen Gründen, war sehr antideutsch, vor allem in dem Moment, wo der Erste Weltkrieg losgebrochen ist und hat eigentlich gesagt, wir müssen eine Musik entwickeln, das hat er vorher schon gesagt, die sich gegen dieses deutsche Prinzip des Sonatensatzes, also dieser Diskussionsentwicklung. Wir müssen was Neues. Nicht weniger intelligent, aber halt sozusagen formal vollkommen neu gedacht. Das war die Idee und Ravel hat da eigentlich auch sehr gerne mitgemacht. Und auf ihre Weise haben sie beide eigentlich dieses jetzt im philosophischen oder musikphilosophischen Sinn antideutsche Prinzip versucht zu entwickeln. Und eigentlich ist der Bolero nur die radikale Ausprägung, die Spitze des Eisberges, des musikphilosophischen Gedankengebäudes, das die beiden errichtet haben. Und das für die Entwicklung der Musik im 20. Jahrhundert sehr, sehr wichtig geworden ist. Also zum Beispiel ist Stravinsky mit seiner Mosaiktechnik ohne Debussy und ohne Ravel eigentlich nicht denkbar. Das ist schon sehr wichtig, nur ist er dann auch andere Wege gegangen, aber auch das ist ein Musikstil, der sich wegentwickelt hat von diesen klassischen in Wien letztlich grundgelegten Prinzipien. Und das unterscheidet ja im 20. Jahrhundert, wenn wir schon dabei sind, die beiden grundlegenden Pfeiler dessen, was die moderne Musik war. Da gehören Debussy und Ravel unbedingt dazu. Und bei uns sagt man natürlich sofort Wiener Schule, Schönberg, Berg, Webern. Die haben auf ihre Weise diese wienerisch-klassischen Formenwelten versucht zu erneuern und weiterzutragen. Und die Franzosen und zum Teil auch die Russen haben gesagt, interessiert uns überhaupt nicht, wir machen ganz was anderes.
Okay, also wir pfeifen auf die Sonate,
so
wir
ist es.
Pfeifen auf genau. das, wir tanzen die Symphonie.
Genau.
Also sozusagen die Formensprache haben sie gesagt, genau. so brauchen
genau.
wir nicht.
Genau.
Wir ja. machen 18 Mal die gleiche Melodie.
Zum Beispiel, ja. Und das ist ja. also die radikalste Ausformung dieses Protestes. Ich weiß nicht, ob dem Ravel das beim Komponieren bewusst war, dass das so ist, dass er dieses Zeichen da eigentlich jetzt setzt.
Vor allem aber angesichts der Verlegenheitslösung, wenn er genau. ja eigentlich was anderes komponieren genau. wollte für dieses Ballett. Genau. Und dann ist ihm das halt so eingefallen.
Genau,
so.
Genau. Und, aber im Kopf hat er gehabt natürlich, er hat genau gewusst, was er getan hat, in diesem Sinn, den wir jetzt gerade besprochen haben, mit, sagen wir, dieser Antagonismus zwischen Paris und Wien. Ja? Mhm. Denn er hat zu seinem Kollegen Honegger, Arthur Honegger, ganz wichtiger Mann in der französischen Musikgeschichte auch, hat er gesagt, ich habe eigentlich nur ein Meisterwerk gemacht. Das ist der Bolero. Leider enthält er keine Musik. Also natürlich ja. ist das Musik, aber nicht Musik in diesem klassischen Sinn. So meint er das. Ja? Also es ist ein Meisterwerk. Es ist ja auch ein Meisterwerk. Wie gesagt, eine perfekte Strichzeichnung, wunderbar fantasievoll ausgemalt. Und natürlich ist das auch Malerei, aber halt nicht im Sinne einer konstruktiven Denkweise, nicht? Und das ist, da prallen Welten aufeinander. Und die Simplizität ist natürlich einer der Erfolgsfaktoren des Stücks. Das ist auch keine Frage.
Ja, klar. Wir kennen die Melodie, wir können sie nachpfeifen oder nachgrummeln, nachsummen.
Ja, und
auch
lassen uns gern.
Schlagzeugmotiv, das Getrommel, das ist halt.
Kann man mittrommeln schon ja, irgendwann, ja. nicht? Und wir lassen uns auch gern überschwemmen von etwas, was so eine überwältigende Wirkung hat. Natürlich haben dann wieder die Kunstphilosophen gesagt, das ist eigentlich faschistoid, was der da macht.
Also, ach so, was ist da dann
faschistoid? Naja, dass man sozusagen etwas. Es ist ganz lustig. Dieses Bolero-Prinzip von Ravel hat wenig später Dmitri Schostakowitsch in seiner 7. Symphonie im ersten Satz als Symbol für die heranrückende deutsche Armee genommen.
Mit Bolero-Prinzip meinst du dieses stetige Crescendo oder diese ewige Wiederholung?
Genau dasselbe, ja, nur eine andere Melodie.
Okay.
Nicht? Also bei ihm geht es dann dim, ba, bim, bim, bam, bim, ba, bam, bam. Und dann zitiert er auch noch ein Leha-Motiv. Ja? Mhm. Also da rücken die Deutschen heran. Und das wird auch immer ärger und birst dann sozusagen. Und nichts ahnen, weil das ist die Symphonie, die er komponiert hat, als Durchhalteparole, wenn man das so nennen darf, für die belagerte Stadt Leningrad. Und da wusste man nicht, wie das ausgehen wird. Insofern ist der Vorwurf nicht ganz von der Hand zu weisen, weil offensichtlich für Schostakowitsch war dieses Komponierprinzip schon ein Zeichen sozusagen eines alles niederwalzenden
einer gefährlichen Macht.
Ja, einer gefährlichen Macht, ja genau, einer alles niederwalzenden gefährlichen Macht, die nichts anderes zulässt als ihren Irrsinn, nicht? Und dieser Irrsinn walzt alles nieder.
Hörst du das bei Bolero auch raus oder
Nein.
hast du da eher diese leichte, durchaus sinnliche Note eher im Vordergrund, wenn du
ja,
das hörst.
Absolut. Es hat etwas Sinnliches, wenn man sich überwältigen lässt von dem. So ist es ja auch gedacht. Nicht? Das ist ja gar keine Frage. Und ich weiß zum Beispiel, also legendär in meiner Jugend haben Leute erzählt, dass ein paar Jahre vorher, als der Herbert von Karajan dieses Stück im Musikverein dirigiert hat, dass am Stehplatz hinten Leute wirklich gegen Schluss zu in Ohnmacht gefallen sind, weil diese Sogwirkung eine derartig hypnotische Wirkung entfaltet hat. Und ich habe das selber noch erlebt. Also wir verwenden jetzt für diese Zuspielungen auch die Karajan-Aufnahme, die bei Deutscher Grammophon
erschienen ist. Hast du das erlebt? Also hast du Leute aufgefangen, die in Ohnmacht gefallen
sind? Nein, aber ich habe die Sogwirkung erlebt. Also ich habe niemanden in Ohnmacht fallen sehen, aber ich habe die Sogwirkung erlebt, wie das war. Und seither weiß ich auch, dass es nicht wurscht ist, welcher Dirigent da vorne steht. Denn es gehört eine irrsinnige Konzentration, eine fast magische Kraft dazu, das Orchester dazu zu bringen, da so diese Spannung wirklich nicht ein Jota fallen zu lassen währenddessen. Und immer weiter zu tragen bis zu dieser Schlusspoint. Und das kann ein bedeutender Dirigent, und weniger bedeutende werden deswegen genauso Erfolg haben mit diesem Stück, weil das Stück ist immer ein Erfolg. Das ist gar keine Frage. Wenn das abbricht, dieser Schlusstakt, dann brüllt das Publikum vor Begeisterung, weil alle sich da mitreißen lassen.
Vielleicht kannst du uns da einen Teil dieses Stückes vorspielen, wo man diese Steigerung gut raushört.
Das ist schwer, weil es steigert sich ja sukzessive. Es wird ja von einem Plateau zum anderen gehoben, also, und jede Variation ist etwas lauter als die vorhergehende.
Also eigentlich ein Stück ohne Schlüsselmoment.
Fast eben bis auf die Schlusspointe.
Okay, ich würde sagen, zur Schlusspointe kommen wir ja noch. Eben, ja. Aber was du auch erwähnt hast, dass es zwei Melodien sind, die da drinnen sich abwechseln. Mhm. Hören wir vielleicht mal die beiden hintereinander an, damit wir auch wissen, wovon hier die Rede ist.
Genau.
Diese Aufnahme war jetzt auch von Karajan?
Ja, das ist Karajan Berliner Philharmoniker. Ich habe die rausgegriffen, weil ich mit der aufgewachsen bin und sofort finde im Plattenregal. Und auch, um die Geschichte erzählen zu können, die ich vorher erzählt habe mit dem in Ohnmachtfallen.
Was mich jetzt interessieren wird, wie lange dauert es bei Karajan? Wie lange wird dieses Stück, wenn er das gespielt hat?
Karajan braucht 16 Minuten und ein paar wenige Sekunden.
Der zerquetschte. Weil das ist ja auch so ein Thema, oder? Ich habe mich da ein bisschen eingelesen in den Bolero, und da gibt es offenbar so einen Tempostreit darüber, wie schnell gehört der gespielt. Was ist da deine Meinung dazu, oder was kannst du uns dazu sagen?
In der Partitur steht groß oben drüber für Ida Rubinstein, Bolero, Maurice Ravel, Tempo di Bolero moderato assai, Viertel ist gleich 72. Eigentlich dürfte es überhaupt keine Diskussion über das Tempo geben.
Könnte man sich ausrechnen, wie viele Minuten das dann wären?
Das sollten wir fast tun. Also wenn wir drei Viertel A 72 haben. Ja.
Moment, wir rechnen hier jetzt live.
Genau, wir rechnen.
Ich öffne meine Rechner-App.
Dann müssen wir jetzt wissen, wie viel Takte es hat.
Ach so, ja, stimmt. Es gibt 169 Wiederholungen von diesen zwei Takten. 169 mal 2, das sind 338 Takte.
Also durch 73, dann müssen wir die Minuten haben.
Ja, es ist 14,16. Dann ist das doch recht schnell.
Dann ist es sehr schnell. Ja.
Jetzt setzen wir rein. Gut, das Ergebnis Rechnung liegt jetzt vor.
Aber da ich an dieser Rechnung beteiligt bin, würde ich mich jetzt überhaupt nicht darauf verlassen. Aber das würde ergeben 14 Minuten.
Genau, also wir haben die Takte gezählt und das dann gerechnet mit der Tempoangabe, die Maurice Ravel vorgegeben hat. Da kommt man auf ein bisschen über 14 Minuten. Ich habe aber auch schon gelesen, dass Ravel selbst 17 Minuten verlangt hätte.
Eben.
Vielleicht hat er sich das auch irgendwann einmal anders überlegt und gesagt, ich habe das zu schnell geschrieben und spielt das doch langsamer als von mir.
Nein, das muss noch einmal anders sein, weil er hat es ja auch aufgenommen. Jetzt versuchen wir mal zu finden,
Meine Damen und Herren, Sie sind live dabei, wie wir versuchen, die Ravel. Ideale Länge des Bolero herauszufinden.
Ravel dirigiert Bolero 16:26. Also Maurice Ravel selbst braucht 16 Minuten 26 Sekunden.
Es gibt eine Aufnahme.
Es gibt eine Aufnahme, wo er selbst dirigiert hat. Wobei, jetzt ist das natürlich alles sehr schwierig. Es gab damals nur Schellachs und das. Also, aber ungefähr 16 Minuten, das, was Karajan erreicht, scheint zu stimmen. Was aber nur heißt, dass die Tempoangabe in der Partitur, sofern wir beide richtig gerechnet haben, wo ich nicht so sicher bin, aber wie auch immer, die wäre zu schnell. Es ist sehr interessant. Es gibt eine interessante, lustige Anekdote, die wahr ist, weil sie von mehreren Seiten bestätigt worden ist, dass Ravel einmal in einem Konzert war, wo Arturo Toscanini, damals der größte Dirigent anerkanntermaßen, also alle haben gesagt, Toscanini ist der bedeutendste Dirigent, hat diesen Bolero dirigiert. Und Ravel soll nachher ins Künstlerzimmer gekommen sein und soll sich furchtbar aufgeregt haben, dass der Toscanini viel zu schnell gewesen ist und soll dem Toscanini in seinem, also dem nach Ravel zu schnellen Tempo, diesen Bolero vorgetanzt haben. Und wie ein Verrückter minutenlang in diesem Tempo im Bolero-Tanzschritt herumgelaufen sein. Und also insofern hatte die Frau recht, der ist verrückt, ja. Aber er wollte dem Toscanini beweisen, zu schnell. Also das Tempo sei zu schnell.
Und was hat Toscanini darauf gesagt?
Ja, ich glaube, Toscanini war immer sehr überzeugt von dem, was er selbst gemacht hat. Aber er war auch den Komponisten gegenüber natürlich sehr, sehr hellhörig. Und möglicherweise, ich weiß nicht, ob er das Stück noch einmal dirigiert hat, hat das beim zweiten Mal langsamer dirigiert, das weiß ich nicht.
Offenbar vor kurzem bei den Salzburger Festspielen unter Daniel Barenboim hat man 14 Minuten 20 erreicht. Also eine recht schnelle Lesart.
Und das wäre aber ungefähr das. Und das würde dem Barenboim auch ähnlich schauen, was wir ausgerechnet haben. Vielleicht haben wir doch richtig gerechnet.
Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, bitte helfen Sie uns, rechnen Sie nach, wenn Sie es können. Wie viele Minuten ergeben sich, wenn der Bolero 72 Schläge pro Minute, in einem Tempo von 72 Schläge pro Minute gespielt wird?
Pro Viertel. Also pro Viertel. Im Dreivierteltakt sind es ja 3 Schläge.
Sehr gut. Also dann kommen vielleicht auf neue Erkenntnisse drauf, aber auf jeden Fall, wir können sagen, der Bolero hat, was das Tempo angeht, einfach verschiedene Wirkungen offenbar.
Das Interessante ist ja, also wir können nachschauen, Ravel hat seinen Bolero aufgenommen und eine Aufnahme von Toscanini existiert ja auch. Und der braucht tatsächlich exakt 14 Minuten 14 Sekunden. Das würde vielleicht bestätigen, so wie Barenboim, dass wir richtig gerechnet haben zuerst, dass diese beiden Dirigenten versuchen zu realisieren, was in der Partitur steht. Ravel selbst als sein Interpret. Bedeutend langsamer und braucht so lang wie Karajan. Wer hat jetzt recht? Also alle drei folgen irgendwie dem Ravel. Entweder dem Buchstaben des Partiturgesetzes oder der Tatsache, wie Ravel selbst das Stück interpretiert hat. Ich würde ja eher zu Letzterem neigen.
Ja.
Das ist so wie bei Richard Strauss, wo wir ja auch das Glück haben, dass es viele von seinen, leider anders als bei Gustav Mahler, der zu früh gestorben ist, bei Strauss haben wir viele Aufnahmen, wo er seine eigene Musik interpretiert. Er wird ja gewusst haben, wie er es wollte.
Ja. Okay, jetzt kann ich da rauslesen, dass Ravel sowohl Komponist als auch Dirigent war. Und ich glaube, es ist ein guter Punkt, um ein bisschen über Ravel als Person, als Komponist, als Figur der musikalischen Geschichte zu sprechen. Was müssen wir über Maurice Ravel wissen?
Er war zuerst einmal eigentlich, wenn man schon beim Musiker Ravel und beim Interpreten Ravel bleiben möchte, nicht Dirigent, das hat er nur sehr ungern gemacht. Er war vor allem einmal Pianist, hat er auch ungern gemacht, weil er überhaupt ungern in der Öffentlichkeit gestanden ist. War ein sehr scheuer
hat
Mensch.
Hat er irgendwas gern gemacht?
Also jedenfalls ist er nicht gerne in der Öffentlichkeit gestanden. Und er muss ein fulminanter Pianist gewesen sein. Es gibt ja auch ein paar Aufnahmen von ihm, wo man ihn Klavierspielen hört, vor allem von diesen Welt de Mignon-Rollen, die Bewegungen, die Tastenbewegungen aufgezeichnet haben, also nicht akustische Aufnahmen. Also er war einer der bedeutendsten Musiker, die Paris hervorgebracht hat. Er stammte ja nicht aus Paris, sondern wie gesagt aus dem Baskenland, wo er auch geboren ist. Aber ist im Wesentlichen, er hätte sich sicher als Pariser bezeichnet, das ist gar keine Frage. Hat ja auch wesentliche Zeit seines Lebens dort verbracht und war neben Debussy der bedeutendste Komponist, den Frankreich für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Also darüber gibt es, glaube ich, überhaupt keine Diskussion. Er war, wie gesagt, ein sehr scheuer Mensch. Er war ein sehr origineller Mensch. Und er war jemand, wo man, eigentlich kann man es nur mit Georg Friedrich Händel vergleichen, wo man überhaupt nichts über erotische Dinge und erotische Abenteuer weiß. Man weiß von keiner Beziehung, weder zu einer Frau noch zu einem Mann. Was alle möglichen Deutungen heraufbeschwört, aber er hätte nie über sein Privatleben irgendetwas verlauten lassen. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie er gelebt hat, durch die wenigen Einblicke, die er dann gegeben hat in seine Wohnungen oder in sein Haus im Montfort-l'Amaury in der Nähe von Paris. Das war ein kleines, wir würden sagen, ein Hutzelhäuschen mit zwei Stockwerken, wo man das obere Stockwerk, wo er geschlafen hat, am Anfang, bevor er es umbauen hat lassen, nur durch eine Freitreppe erreichen konnte. Also das spricht schon für sein eigenwilliges Lebensprinzip, dass er sich so ein Haus gekauft hat. Und dieses Haus mit ganz kleinen Zimmern war vollgestopft mit Nippesfiguren und Kleinstfigürchen und kleinen Döschen und Dingen. Also er hat es geliebt, alles voll zu rammeln mit kleinen Sammelgegenständen. Und das haben sich ja alle irgendwie drüber lustig gemacht. Er war immer dandyhaft schön gekleidet. Die amerikanischen Orchestermusiker hat einmal eine große Amerika-Tournee als Dirigent gemacht und die amerikanischen Orchester haben immer geschwärmt von seinen wunderbaren Hemden, diesen Seidenhemden, die er getragen hat in den changierendsten Farben und so. Also war schon ein sehr ungewöhnlicher Typ. Und es gibt auch zum Beispiel ganz charakteristische Geschichten, dass er eines Tages seine Lackschuhe nicht gefunden hat, woraufhin er nicht einfach normale schwarze Schuhe genommen hätte, wie man normalerweise sagt, na gut, dann nehme ich halt schwarze Schuhe. Nein, er hat dann rote Pantoffeln angezogen. Also er hat, und genauso hat er komponiert. Immer so absolut, wir haben schon gesagt, also die in Oppositionshaltung zur klassischen Form, aber natürlich ganz im Bewusstsein und in der Beherrschung dieser klassischen Formen, immer andere Dinge gemacht. Und wenn er Ähnliches gemacht hat, dann immer so ein bisschen daneben. Und es gibt auch so ein harmonisches Prinzip, der Biograf Hans-Heinz Stuckenschmidt, der für mich das beste Ravel-Buch geschrieben hat, das es gibt, oder gerade jetzt nicht greifbar ist, aber wenn man es findet, es ist das Beste, was über Ravel geschrieben worden ist, auch über seine Musik. Er hat gesagt, es ist meistens völlig klar, in welcher Tonart jetzt gerade etwas ist, aber da, wo man jetzt, sagen wir, einen C-Dur-Akkord erwarten würde, klingt ein D-Dur-Akkord oder ein H-Dur-Akkord. Also es ist immer so ein Äzerl daneben, ein bisschen zweit unten, ein bisschen zweit oben, aber man weiß genau, dass dort eigentlich der C-Dur-Akkord hingehört. Das ist der typische Ravel-Stil. Auch total unterscheidbar von Debussy. Also die beiden haben nicht viel miteinander gemein, außer dass sie gemeinsam eine ästhetische Grundrichtung vorgegeben haben für die Moderne, die dann schlagend geworden ist. Also so ein bisschen apart. Alles, was er gemacht hat, war immer apart.
Mhm. Interessant, dass du gesagt hast, dass er keine Liebesbeziehungen gehabt hat, die bekannt wären, von denen wir etwas wissen würden. Was wir wissen, ist, dass der Bolero als sehr sexy eingeordnet wird. Das beginnt vielleicht damit, dass er in diesem Ballett, für das er ja ursprünglich geschrieben wurde, sehr lasziv interpretiert wurde.
Ja, weil alles, was die Ida Rubinstein gemacht hat, ist als sexy oder erotisch oder lasziv eingeordnet worden von den Zeitgenossen. Muss es wohl auch so gewirkt haben.
Ja, aber ist diesem Stück die Erotik eingeschrieben?
Würde ich so mal nicht sagen, außer der Tatsache, dass man sich dieser Musik eigentlich durch dieses ewig das Gleiche und dieses Steigern, dieses auf eine gewisse Unausweichlichkeit eigen ist und dass man sich dem hingeben muss. Sonst müsste man ja davonrennen. Also sagen wir, es zwingt zur Hingabe oder zur totalen Verweigerung.
Ja, und was sicher nicht schadet, ist, dass es sehr rhythmisch ist und so eine stetige Steigerung hin zu einer offenbar Ekstase, wie du ja auch schon geschildert hast im Publikum, im Musikverein, durchaus spürbar. Ja. Wahrscheinlich ist mit Schuld, dass der Bolero als so sexy eingestuft wird, ein Film von 1979. Da gibt es den Film 10, die Traumfrau. Ja. Und Bo Derek spielt die Frau, die dann den Mann an einer Stelle in einer Szene fragt, ob er es schon einmal zum Bolero getrieben hat. Und das machen sie dann offenbar. Und damit
das war damals heftig diskutiert, kann ich mich sehr gut erinnern. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß noch, dass damals die Plattenverkäufe, also es gab ja noch keine CD, aber die Langspielplattenverkäufe mit Aufnahmen des Bolero sind in unglaubliche Höhen geschnellt, obwohl sie vorher schon sehr hoch waren. Ja, wir waren aber vorher schon sehr hoch.
Ja. Und passend zum Thema habe ich auch eine sehr nette Studie aus dem Jahr 2012 gefunden. Ein Musikpsychologe der University of London hat untersucht, welche Lieder Spotify-Nutzer am liebsten beim Sex hören. Und ganz oben mit dabei auf Platz 3 nach Marvin Gaye's Sexual Healing und nach dem Dirty Dancing Soundtrack ist der Bolero.
Na bitte, also das ist geblieben. Niemand weiß mehr, wer Bo Derek war, aber den Bolero kennen immer noch alle. Den haben vorher schon alle gekannt und nachher erst recht, nicht?
Ja. Wird diese erotische Energie in der Aufführungspraxis genutzt?
Kann ich nicht sagen. Es ist so, dass der Bolero wird ja im symphonischen Kontext nicht so wahnsinnig oft gegeben. Wenn, dann ist er immer ein Reißer, das ist gar keine Frage. Und es gibt auch sicher ein paar Stücke, wo auch Menschen ins Konzert gehen, die normalerweise nicht hingehen. Also wenn der Bolero dran steht, das ist ein bisschen so wie Tschaikowskis B-Moll-Klavierkonzert, wo alle sagen, das Tschaikowski-Konzert. Es gibt 3 Klavierkonzerte, nummerierte und noch ein zusätzliches. Aber das Tschaikowski-Konzert ist das erste in B-Moll. Und das hat auch so einen Kultstatus, dass die Leute hingehen, wurscht, was rundherum ist, was danach ist oder davor, sie gehen zum Tschaikowski-Konzert. Und genauso gehen sie in den Bolero und also sozusagen das normale Abonnementpublikum, das nimmt das zur Kenntnis, wenn diese Stücke gespielt werden, freut sich auch drüber wahrscheinlich. Aber das sind noch zusätzliche Sogfaktoren, die ein Konzert ausverkauft machen. Also sicher ausverkaufter, als wenn ich jetzt die 2. Symphonie von Ernst von Dochner ansetze.
Aber als Ballett, so wie ursprünglich gedacht, ist es noch zu sehen? Ist das irgendwie erhalten geblieben?
Ja, schon. Es gibt also unterschiedlichste Choreografien, waren auch in Wien welche zu sehen an der Staatsoper. Also das kommt schon immer wieder, weil das natürlich die Choreografen auch reizt. Mhm. Nicht? Wahrscheinlich auch in dem Kontext, dass es seit 79, seit diesem Film 10, eben diesen unweigerlichen erotischen Touch hat, dabei, auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und das ist für Choreografen natürlich auch ein Reiz.
Es war auch bestimmt ein Reiz für die Eiskunstläufer Jane Torvill und Christopher Dean, die das 1984 bei den Olympischen Spielen in Sarajevo genutzt haben, für ihre Eiskunstlauf-Performance, mit der sie Gold geholt haben. Auch das ist ein sehr legendärer Bolero-Moment. Die Eishalle von der Heimatstadt der beiden, Nottingham, steht jetzt auf einem Platz, der Bolero Square heißt. Wurde gewürdigt. Und ein kleines Funfact auch noch dazu, weil natürlich so eine, also der Bolero hat jetzt 14 bis 18 Minuten, je nach Aufführungspraxis. Ja. So lang kann natürlich kein Eiskunstlauf-Einsatz dauern. Und das war auch tatsächlich so, dass die olympischen Regeln vorgegeben haben, maximal 4:10 dürfen die tanzen. Aha. Und sie haben sich dieses Stück dann neu arrangieren lassen, um es kürzer zu machen. Und ihnen ist aber angeblich gesagt worden, so wird es erzählt, dass kürzer als 4:28 können wir den nicht machen. Also wir brauchen 4:28. 18 Sekunden zu lang. Und sie haben dann eine Lösung gefunden, weil sie im Regelbuch nochmal nachgeschaut haben und nachgelesen haben, dass die Eiskunstlauf-Performance erst beginnt mit dem Moment, wo sie die Kufen aufs Eis setzen. Und sie haben das dann gelöst, dass sie die ersten 18 Sekunden des Stücks am Boden knien und nicht laufen. Und so konnten sie dann
Das ist interessant.
Aber kann man sich anschauen, das ist auch eine, ja, eine sehr schöne Performance. Also mir hat es gut gefallen.
Ja. Interessant, was du sagst, dass es eigentlich natürlich kaum jemand erlebt. Ich nehme, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich nehme nicht an, dass die Szene in dem Film mit Bo Derek 14 bis 16 Minuten dauert. Das müsste man jetzt nachchecken, aber es ist eher unwahrscheinlich. Natürlich ist dieser Bolero mit seinen Wiederholungen legendär, aber er ist in unzähligen, wahrscheinlich zum Teil unerträglichen Arrangements berühmt geworden, von Kleinstensembles bis hin zu Synthesizer-Arrangements, alles gibt's da. Und das ist natürlich alles kürzer als 14 Minuten. Damit ist natürlich das eigentliche Kunstwerk von Ravel zerstört. Denn der Rhythmus und die Melodie und die Tatsache, dass das immer lauter wird, das ist ja noch keine Kunst, würde man in Wien sagen. Der Witz an dem Stück und das ungeheure Raffinement ist ja die Tatsache, wie er über diese 14 bis 16 oder 18 Minuten drüber kommt, wie er diese Spannung aufbaut und wie er das Orchester einsetzt als irrwitzige Farbpalette, wie es vorher nie passiert ist. Da kommen die ungeheuersten Farbmischungen und auch einige sehr reizvolle harmonische Gewürze dazu.
Was heißt das konkret? Was meinst du damit?
Ich werde dir gleich einmal Passagen vorspielen, wo du bitte genau aufpasst, was du da jetzt wirklich hörst, jenseits der Tatsache, dass da immer derselbe Rhythmus gespielt wird und dass da letztlich dann immer dieselbe Melodie kommt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Anfang uns noch einmal anhören. Was hast du jetzt gehört?
Eine Flöte,
ja,
die eine Melodie über eine, ja, Trommel drüber spielt.
Was noch?
Im Hintergrund so ein bisschen so ein... Also ich kann es nicht nachsingen.
Bum, ja. Bum, 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 bum. Die Streicher,
ja, ah, das sind
zupfen dazu, pizzicato.
Okay. Mhm.
Die haben, die geben den harmonischen Boden. Das ist nur C, G, G, C. Also wir sind in C-Dur, obwohl, kann man streiten, aber es ist letztlich...
Man kann streiten über die Tonart, das ist ein bisschen...
Aber also in dem Fall am Anfang auf jeden Fall.
Ja.
Und das bleibt jetzt immer gleich. Ja? Aber wenn wir ein bisschen weiter hineingehen, ist, wie gesagt, von, nennen wir so, Variation zu Variation, obwohl es nicht wirklich Variationen sind, aber eigentlich doch, ändert sich ununterbrochen etwas. Vor allem immer die Klangfarbe, weil die Instrumente, die die Melodie spielen, wechseln.
Mhm. Und, kurze Zwischenfrage, braucht man ein ganzes Orchester dafür?
Ja, auf jeden
kommen
Fall.
Kommen alle zum Einsatz?
Es kommen alle zum Einsatz und zwar auf originellste Weise und am Schluss spielen auch wirklich alle. Aber immer ist vor allem es ein Spiel mit Klangfarbe. Und jeder einzelne Durchlauf der Melodie oder der beiden Melodien hat immer eine andere Farbe. Aber nicht nur im Hinblick auf denjenigen oder diejenigen, die die Melodie spielen, sondern auch, was den Rhythmus betrifft. Die Trommel bleibt immer da. Aber es werden immer mehr und immer andere, die auch sich am Rhythmus beteiligen. Können wir gleich beim zweiten Durchlauf hören.
Mhm.
Was hast du jetzt gehört?
Die Streicher zupfen weiter im Hintergrund.
Ja.
Das Melodieinstrument hat gewechselt.
Klarinette.
Die Trommel macht weiter.
Ja.
Hätte ich sonst noch was raushören sollen?
Ja.
Verrat's mir, dann weiß ich, worauf ich hören muss.
Spielen wir noch einmal den Übergang. Die Flöte spielt jetzt den Rhythmus der Trommel mit.
Ah.
Ja?
Ist das, zieht sich das durch? Dass die Instrumente, die sozusagen als Solisten wechseln, schon dran
nein,
waren?
Nein, das wäre viel zu einfach. Nein, Ravel ist viel, viel raffinierter. Nein. Aber in dem Fall ist es wirklich so.
Okay.
Nicht? Das ist.
Ja, du hast die Partitur zum Nachschauen.
Ja, also der zweite Flötist setzt in dem Moment, wo der erste mit seiner Melodie fertig ist, ein und übernimmt den Rhythmus der Trommel und blast dieses da-da-da-dam, bam-bam-bam-bam mit. Nicht? Und dann kommt drüber die Klarinette, die erste Wiederholung des Themas. Jetzt machen wir noch
ein Ratespiel.
Nein, einfach nur, was hörst du? Also was ist anders?
Ja.
Das ist jetzt die Gegenmelodie. Was ist noch anders? Wir haben unten den Rhythmus weiterhin, immer noch den gezupften Bass sozusagen, die Harmonie. Was ist noch anders?
Verrat's mir einfach gleich.
Es kommen zwei Harfentöne dazu. Blim, 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 blim. Das ist jetzt das erste, eines der wenigen neuen Elemente, die Ravel im Laufe der Variationen oder der Wiederholungen dazu gibt.
Ja, also er schichtet da eigentlich ein kleines Schichtdessert.
Absolut, ein kleines Schichtdessert, ja. Und da kommt dann obendrauf noch so eine Schicht mit Schokomousse, nicht? Und das ist jetzt blim, blam. Das bleibt jetzt über die meisten Variationen in der Folge erhalten, ja. Und wie gesagt, es wird immer lauter. Und wenn man dann aufpasst bei einer späteren Variation, hat man immer noch den Bass. Da kommen dann die Pauken dazu, die Blechbläser und so weiter. Also auch das ändert sich von Variation zu Variation. Also wer dieses Bam, Bim, Bam, Bam, Bim, Bam, 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 dann haben wir, und das Dam, da, 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 Dam, da, 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 haben wir auch gehört, da ist schon die Flöte dabei. Auch da, alle Instrumente irgendwann kommen dran und steigern diesen Rhythmus. Ja. Bei immer gleichbleibendem Tempo natürlich.
Jetzt will ich natürlich wissen, wo führt das hin?
Wo führt das hin? Jetzt hören wir eine späte Variation, wo die Streicher endlich aufhören mit ihrem Pizzicato und wo die Geigen das tun, was sie im normalen Symphonieorchester meistens tun. Sie übernehmen die Melodie. Und da sind wir schon in einem sehr gesteigerten Zustand der Dynamik. Und wenn wir hören, da liegt die Melodie oben. Und alle diese Schichten in diesem Schichtdessert, wie du so schön gesagt hast, wir werden hören, also der harmonische Bass, also dieses C, G, ist in vielen Instrumenten dann. Der Rhythmus ist in vielen Instrumenten drinnen. Und dieses von der Harfe eingeführte Bim, Bam, Bim, Bam, ist auch in vielen Instrumenten drinnen. Und so sozusagen, es wird immer, diese Schichtdessert wird immer weiter angereichert. Die Elemente steigern sich jetzt nimmer. Wir haben die Melodie, wir haben diesen Hafenzusatz, diese Schokoschicht, dann haben wir den Bass und den Rhythmus.
Es ist spannend, also die Steigerung passiert nicht auf einer melodiösen Ebene, sondern nur in dieser Schichtung.
Ganz
nur,
genau.
Nur durch die Orchestrierung.
Und das Crescendo.
Ah ja, also es wird immer.
Das heißt ja nicht automatisch, lauter. Es kann das ganze Orchester im Pianissimo spielen. Das heißt ja nicht automatisch, dass es, wenn alle spielen, laut ist. Aber das kommt eben noch dazu. Also es wird auch von Variation zu Variation lauter.
Thank you.
Und jetzt kommt noch ein zusätzliches Raffinement, das ganz unbedingt auch mit dem impressionistischen, sagen wir es ruhig so, Farbauftrag zu tun hat. Es ist ja nicht nur so, welches Instrument verwende ich, welche Instrumente mische ich miteinander, für welche Schicht den Rhythmus, den Bass, diese Hafenakzente oder die Melodie, welche Instrumente mische ich und habe immer neue Klangfarben damit, sondern ich kann auch harmonisch Farbe auftragen, weil es nicht zum Zwecke der neuen Harmonisierung dient, sondern nur um Verstärkung einiger Obertöne. Es gibt da einen Moment, wo, jetzt nehme ich es gleich vorweg, die Celesta, das ist so eine Art Glockenspiel mit Tasten, zwei Piccoloflöten, also ganz hoch geführt, und ein Horn, auch relativ hoch geführt, diese Melodie spielen. Und sie spielen sie aber nicht nur im Original, das macht die Celesta in Oktaven und das Horn, aber die zwei Piccoloflöten, von denen spielt eine genau dasselbe, aber in E-Dur, und die zweite genau dasselbe und noch ein Terz höher in G-Dur. Das heißt, wir spielen die Melodie, wir beginnen mit dem Dreiklang, mit dem C-Dur-Dreiklang, und gehen aber parallel in Parallelverschiebungen weiter. Das heißt, man merkt es, dass das Ganze harmonisch so ein bisschen so dissonant, da reibt sich irgendwas schräg, oben, ganz
weil,
schräg.
Ja. Weil das sind ja dann Töne dabei, die gar nicht zu der Tonart dazugehören, oder?
Eine Menge. Ja. Und es ist mit jeder, bei manchen Tönen reibt sich stärker, bei manchen weniger, je nachdem, wie viel es mit C-Dur zu tun hat.
Ja. Also ich glaube, wenn man das am Klavier ausprobiert, das geht nicht gut, dass wenn man eine Melodie in einer Tonart spielt und dann einfach versetzt um ein paar Tasten die gleiche Melodie nochmal mitspielt, das funktioniert normalerweise ja nicht.
Es funktioniert, aber es klingt scheißlich. Vor allem ist jetzt eines dabei, und das ist jetzt ein gutes Beispiel, das du da bringst, nämlich deswegen, wenn ich das am Klavier mache, klingt es furchtbar. Wenn ich es im Orchester in der richtigen dynamischen Schattierung mache und in der richtigen Farbschattierung mit den richtigen Instrumenten, ist es viel weniger schrill und grell und klingt viel weniger, sagen wir jetzt so, falsch.
Ja,
da ist es ein Reiz, es ist ein Farbreiz, der da aufgesetzt wird. Das ist dezent. Also das ist bei Karajan, den wir da hören, relativ dezent. Das kann ein Dirigent natürlich stärker spielen lassen von den Piccolo-Flöten und dann klingt es noch schräger, als es hier jetzt geklungen. Aber man sieht, Ravel ordnet alles diesem unglaublich ästhetizistischen Prinzip des immer neuen Farbauftrags unter. Auch die Harmonie, wie wir gesehen haben. Wobei das ein Grenzwert ist, weil ist jetzt die Frage, hat das etwas mit Harmonie überhaupt zu tun? Oder ist das eben nur Farbe? Ist das eben nur Klangfarbe? Das kann man sehr, sehr schwer entscheiden. So wie wir gesagt haben, C-Dur, ja, aber die Gegenmelodie zum Beispiel kragt aus und die könnte auch in F-Moll stehen oder in einem Modus, im dorischen, phrygischen, was es da alles gibt. Also Ravel hat ja sehr viel, auch Debussy im Übrigen, sehr viel mit alten Modi gearbeitet. Also nicht nur in Dur und Moll, sondern auch man kann ja die Tonleiter auch am D beginnen, dann hat man dorisch, oder man beginnt am E, dann hat man es phrygisch und so. Also die haben sehr viel mit diesen Dingen herumgespielt. Muss man alles nicht wissen, aber man spürt es so als ein bisschen Salz oder Pfeffer in der Suppe. Nicht?
Ja. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie er da diese Schicht sehr anhäuft oder so eine Schicht auf die andere legt und dann noch ein paar so Kakaonips drüber streut und dann hier und da mal wirklich mit der Waffel reinfährt.
Ja, ja.
Aber wie bringt er das dann zum Finale?
Genau. Und dann kommt der Moment, den man überhaupt nicht erwartet, nachdem man jetzt schon eine Viertelstunde lang immer dasselbe gehört hat, denkt man sich doch, na gut, und irgendwann sind dann alle laut genug, dass es aus ist. Und das wäre natürlich keine Point. Das hätte keinen Witz. Das hätte eigentlich wirklich keinen Witz. Und was macht er? Unmittelbar vor Schluss rückt er das gesamte Geschehen plötzlich aus C-Dur nach E-Dur.
Ein Key-Change.
Ein Key-Change, ja, aber keine Modulation, sondern einfach so, als ob man das Ganze jetzt plötzlich auf die falsche Ebene bringt und als ob die schon die ganze Zeit in E-Dur gespielt hätten. Das hebt einen regelrecht, noch dazu passiert es am schlechten Taktel, also es hebt einen regelrecht aus dem Sitz.
Ist das wie so in einem Film, wenn ein Plot-Twist kommt, der einem dann vor Augen führt, dass man die ganze Zeit auf der falschen Fährte war und
so
einem unzuverlässigen Erzähler alles geglaubt hat zum
ungefähr
Beispiel
so.
Und in Wirklichkeit ist alles ganz anders.
Ungefähr so, und der Witz ist, dann wird das weitergespielt plötzlich in E-Dur und am Schluss bricht es dann regelrecht zusammen, und aber natürlich in C-Dur. Also wir stürzen von diesem plötzlichen Gipfel, das ist wie wenn wir die ganze Zeit knapp unter dem Gipfel und werden auf den Gipfel raufgehoben, sagt, da ist der Gipfel in E-Dur, ja, und dann fallen wir den ganzen Berg hinunter. Das ist der Schluss dieses Stücks.
Es endet fast ein bisschen jazzig.
Ja, vor allem, weil die Posaunen da so,
ja,
wie die wilden Tiere hineinheulen. Man kann auch sagen, der Ravel lacht uns jetzt aus. Das habe ich euch jetzt eine Viertelstunde lang vorgeführt, ihr Idioten. Ja. Und ihr habt nicht protestiert und da bricht alles zusammen. Und diesen Schluss zu hören, ohne das aufheulende Publikum, ist für mich immer ganz komisch. Weil wenn man das im Konzertsaal hört, dann auf diesen Zusammenbruch am Schluss folgt ein immenser Applaus, jedes Mal. Also es ist ganz egal, wer dirigiert, welches Orchester spielt. Das ist jedes Mal so der Aufschrei der Ekstase.
Das ist schön. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für ein Musikstück, das irgendwo akademisch ist und irgendwo versucht, die Grenzen der Musik bewusst zu sprengen und neue Dinge auszuprobieren und formal neue Standards zu setzen, was ja auch eben sehr in eine akademische, nicht mehr hörbare Richtung gehen könnte. Aber in dem Fall haben wir ein Musikstück, das einen total berührt und einem, wie er sagt,
ein Meisterwerk, ein absolutes Meisterwerk, und es ist vor allem vollkommen unwiederholbar. Jeder, der das versucht, mit einer anderen Melodie nachzumachen, mit einem anderen Rhythmus, scheitert, aber jeder sagt, na komm, das hat der Ravel schon gemacht.
Schon? Also gibt es da Versuche? Gibt es da jämmerliche Komponisten, die versucht haben, ein
Wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, also zitathaft macht es Schostakowitsch, aber der setzt ja damit ein Zeichen.
Ja. Bolero-Effekt.
Der Bolero-Effekt in einer Symphonie, die ein klares politisches Programm hat. Nicht? Also das ist aber nicht, der kopiert ja auch nicht den Ravel, sondern der nutzt das in einem viel größeren Zusammenhang, weil das ist ja nur ein Teil dieses ersten Satzes der 7. Symphonie, um eine Aussage zu machen, eine inhaltliche.
Und damit sind auch wir am Ende, am Grand Finale, am letzten Posaunenstoß unserer heutigen Folge angekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Das hilft nämlich anderen Nutzern dabei, uns auch zu finden.
Und wenn Sie Anregungen haben, einen zweiten Bolero entdeckt haben, den wir uns anhören sollen, dann bitte schreiben Sie uns ein Mail unter podcast@diepresse.com.
Danke fürs Zuhören.
Auf Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Zenkowitsch.